Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Am Mikrofon Barbara Schäfer. In der Reihe Neuer Antisemitismus, Befund, Analyse, Verstehen geht es im heutigen fünften Teil um Antisemitismus und Popkultur. Die Debatte über Antisemitismus wird insbesondere über Musiker und deren Texte im deutschsprachigen Rap geführt. In der multiperspektivischen Sendereihe kommt heute Markus Steiger zu Wort. Als ehemaliger Labelbetreiber und Musikjournalist kennt er alle Problemtexte zwischen Verschwörungstheorien, Sexismus und Nahostkonflikt und nimmt heute in Essay und Diskurs den deutschen Sprechgesang als Zerrbild einer Gesellschaft unter die Lupe. Markus Steiger, geboren 1971, lebt in Berlin. Er gründete 1998 das Rap-Label Royal Bunker, war Chefredakteur der Internetplattform rap.de, freier Autor für unter anderem Spex, Berliner Zeitung, FAZ.
Die deutsche Presse ist sich sicher. Der deutsche Rap hat ein Antisemitismusproblem und die noch nicht restlos integrierten Immigranten aus den vorwiegend muslimischen Teilen dieser Welt gleich mit. Besonders nach dem sogenannten Echo-Skandal im April 2018 ging das Thema durch alle Medien. Kurzer Rückblick. Die Nominierung und Auszeichnung des Rap-Albums Jung, Brutal, Gut Aussehend 3 von Farid Bang und Kollega, das sich über 200.000 Mal verkauft hatte, stieß auf breite Kritik. In den Liedern gäbe es gewaltverherrlichende und in Teilen antisemitische Texte. Kollega und Farid Bang bekamen trotz dieser Kritik ein Echo in der Kategorie Hip-Hop Urban National. Daraufhin gaben mehrere mit dem Preis ausgezeichnete Künstler ihren Echo aus Protest zurück. Diese 27. Verleihung des Echo sollte die letzte sein. Die Präsidenten vom Deutschen Kulturrat und Deutschen Musikrat verließen den Beirat des Echo-Musikpreises, Sponsoren kündigten ihren Rückzug an. Besonders der Song 0815 geriet ins Kreuzfeuer der medialen Berichterstattung. Neben den obligatorischen Beleidigungen von konkurrierenden Battle-Rappern werden hier vor allem emanzipierte Frauen und Flüchtlinge beleidigt, aber insbesondere die Auschwitz-Line schlug hohe Wellen. Und wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet, mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Das Spektrum der Kommentare reichte von bodenloser Geschmacklosigkeit bis eindeutig antisemitisch. Der CDU-Politiker Wolfgang Börnsen allerdings verteidigte als Mitglied des Echo-Ethik-Beirates die Verleihung. Es gehe um die Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit in unserem Land. Auch die Plattenfirma Bertelsmann Music Group Entertainment, BMG, nahm Kollega und Farid Bang in Schutz und ließ verlauten: Wir nehmen Künstler und künstlerische Freiheit ernst und wir sagen unseren Künstlern nicht, was ihre Texte enthalten sollten und was nicht. Auf Einladung des Internationalen Auschwitz-Komitees besuchten Farid Bang und Kollega, die mit bürgerlichen Namen Farid Abdellaoui und Felix Blume heißen, im Oktober 2018 die KZ-Gedenkstätte Auschwitz und zeigten sich vor der Presse reuevoll. Der Besuch habe sie verändert, man werde vorsichtiger und respektvoller sein. Die Zeit der Provokation ist vielleicht erstmal vorbei. Ende der Debatte? Nein. Nicht nur aus der Hip-Hop-Szene äußerten sich Stimmen, die Antisemitismus nicht allein bei Kollega sehen, sondern eher als einen Teil der Szene benennen. Die Antilopen-Gang wird im Magazin Der Spiegel zitiert, dass die wieder gut gewordenen Deutschen bekanntlich stolz auf ihre Erinnerungskultur der eigentlichen Debatte hinter dem Echo-Skandal auswichen. Das Problem sei, dass sich generell reaktionäre Inhalte massenhaft verkauften und Deutschland demnach exakt die Echo-Preisträger bekommen habe, die es verdiene. Eine Diskussion über den Antisemitismus fände in der aktuellen Debatte überhaupt nicht statt. Auch die Journalistin Kendra Stenzel sieht trotz großer Sympathie für die Rap-Szene im Spiegel eine antisemitische Tendenz. Wenn Kollega behauptet, die Vorwürfe des Antisemitismus seien neu, dann mag das zwar für seine Person gelten, nicht jedoch für Deutschrap als solchen. Seit den frühen Nullerjahren sorgen vermeintlich antisemitische Textzeilen und Äußerungen von Rappern immer wieder für Aufsehen. Spätestens seit Gangster-Rap fest im Mainstream verankert ist und die Charts dominiert, finden die Diskussionen darüber auch abseits einschlägiger Hip-Hop-Portale im Netz statt. Den Aufschlag der medialen Auseinandersetzung macht im April 2012 Welt Online. Der Journalist Boris Peltonen untersuchte die Texte des Rappers Haftbefehl auf antisemitische Inhalte, ebenso die des Duos Celo und Abdi, das damals ein Album mit dem Titel HJ, Abkürzung für Hinterhofjargon, über Haftbefehls Label Aslax auf den Markt brachte. Peltonen findet vieles, sagt aber auch: Klar ist, Rapmusik lebt von der Provokation und ihrer Authentizität. Populär wird ein Rapper dann, wenn er einen für viele Hörer unbekannten Slang auf einem Tonträger festhält. Ähnlich wie durch das Anschauen eines Verbrecherepos erlangt der Konsument Eintritt in Welten, die er in seinem Alltag selbst nicht kennenlernt. Aus meiner Sicht legte Peltonen in dem Artikel für die Welt den Grundstein für das, was die Debatte in den kommenden Jahren so schwierig und verfahren machen wird. Die häufig muslimische Herkunft der Musiker wird gleichgesetzt mit dem imaginären Image von Gangster-Rappern und realen Gewalttaten islamistischer Terroristen. Die persönliche Geschichte eines jüdischen Berliners iranischer Herkunft, der in der Sprüher-Szene aktiv war und wegen seiner jüdischen Identität angegriffen wurde, wird wirkungsvoll gegen die Palästina-solidarischen und antizionistischen Statements von Celo und Abdi gesetzt. Damals reagierte der Journalist Stefan Zehetmeier auf der Plattform Weiß und warf Peltonen vor, endlich etwas gefunden haben zu wollen, das gar nicht existiere, nämlich Nazi-Rap von kahlgeschorenen Skinheads. Zehetmeier übersah dabei, dass es Peltonen gar nicht um Rechtsrap geht, sondern explizit um Statements von migrantischen Jugendlichen in Deutschland und schrieb, die Hip-Hop-Bewegung habe es geschafft, sich von vielen gesellschaftlichen Mechanismen zu lösen. Und zuletzt großflächig, eben auch von rassistischen Motiven. Als Parallelkultur wird man nicht nach sozialer Herkunft beurteilt, sondern nach dem, was man kann und zu leisten bereit ist. Jude zu sein ist beinahe hip geworden. Diese etwas naiven Sichtweise auf Rap als per se antirassistische und weltverbindende Hippie-Musik entgegnete ich damals mit dem Hinweis, es gehe doch vielmehr um ein unterschwelliges Problem, denn bei den angesprochenen Symptomen handelt es sich eher um Begleiterscheinungen und Stimmungen innerhalb der Szene als um einzelne Rhymes und Textpassagen, was wiederum darauf hinweist, dass es sich um ein Gedankengutproblem außerhalb des radikal-künstlerischen Schaffens handelt. Ein Problem, das nicht besser wird, je länger es hinter vorgehaltener Hand und unterhalb der Wahrnehmungsgrenze vor sich hinköchelt, so let's talk often about it. Doch die offene Diskussion fand nicht statt. Eindeutige Statements sind in den Songs gar nicht so leicht zu finden. Eindeutige Zitate der Rapper sind an einer Hand abzuzählen und werden deshalb auch immer wieder in Schleife zitiert. Aber dennoch sind tatsächlich ausreichend Textbausteine des Deutschrap dokumentiert, in denen sich Rapper, ob wissentlich oder nicht, antisemitisch geäußert haben. Auch bewusst gesetzte politische Äußerungen von Rappern lassen den dringenden Verdacht zu, dass antisemitische Denkmuster auf dem Vormarsch sind. Während der Dreharbeiten zu der Reportage Rap.de Juden und Araber in Berlin antwortet einer der Interviewten auf die Frage, wie der Nahostkonflikt zu lösen sei, mit den Worten: Ein neuer Adolf muss her. Ein deutschsprachiger Rapper sinniert im Interview mit Rap.de darüber, dass man Israel ja nicht kritisieren dürfe, weil ansonsten der Mossad möglicherweise eine U-Bahn entgleisen lassen könnte. Auch im internationalen Rap ist es durchaus geläufig, sich abfällig über jüdische Menschen zu äußern. So hetzte Rapper Ice Cube zum Beispiel gegen den weißen jüdischen Manager von Eazy-E. Im Februar 2019 erklärte der jüdische Rapper Ben Salomo in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur, dass er den deutschen Rap in weiten Teilen für so antisemitisch halte wie Rechtsrock.
Damit meine ich nicht, dass die jetzt rumlaufen und Heil Hitler brüllen und so ein Blödsinn, sondern dass sie bestimmte antisemitische Gerüchte und Narrative tatsächlich glauben und diese Ideologien in ihren Köpfen haben. Damit bilden sie eine Schnittmenge mit den Ideologien, die es auch im Rechtsrock gibt oder zum Teil auch in linksextremen Gruppen.
Ben Salomo erzählt von persönlichen Erlebnissen und Anfeindungen, die er als jüdischer Mensch in der Hip-Hop-Szene und im Alltag erfahren musste.
Ich glaube, vielen Rappern ist es schlicht und einfach egal, weil sie damit einfach wunderbar viel Geld verdienen. Die Industrie zieht mit, sie verdient damit Millionen. Solange der Kontostand ihnen ein tolles Leben garantiert, sehen sie sich einfach auch gar nicht in der Pflicht. Denn hier reden wir eben nicht mehr von Musik und von einer mal irgendwie provokanten Zeile im Battle-Rap, was durchaus möglich ist. Sondern hier reden wir wirklich davon, dass eine Ideologie verbreitet wird.
Man kann im Deutschrap nicht in jedem Einzelfall ein antisemitisches Weltbild festmachen, aber doch durchaus die Tendenz ablesen, dass stereotype Zuschreibungen gegenüber jüdischen Menschen Bestand haben und in den Köpfen jeder Menge junger Leute herumschwirren. Auch Vorstellungen wie jene, dass dunkle Hintermänner die Welt beherrschen, tauchen von Haftbefehl über Kollega bis zu Xavier Naidoo immer wieder in deutschsprachigen Pop- und Rap-Texten auf. Zugleich werden aufgrund der Vorstellung, dass jeder Jude für die Entscheidungen des israelischen Staates verantwortlich sei, jüdische Kinder auf Schulhöfen bedroht und geschlagen. Als ehemaliger Labelbetreiber und Musikjournalist beschäftige ich mich schon länger mit diesem Thema und halte auf Einladung auch immer wieder Vorträge. Es kommen viele, die das interessiert, aber die meisten haben ihr Urteil schon vorab gefällt. Der fromme Wunsch, offen darüber zu sprechen, um herauszufinden, wie tief sich alte Vorurteile bereits eingegraben haben, die Unterscheidung zu treffen, wo es sich nur um bloße Provokation handelt, welche Rolle Vertreibung, Geschichte und Kolonialismus dabei spielen, hat sich bis heute nicht erfüllt. Deshalb eine Bestandsaufnahme. Die Diskussion um Antisemitismus im deutschsprachigen Rap dreht sich überwiegend um gewisse Codes in Rap-Texten, bei denen allerdings nicht immer klar ist, ob sie seitens der Sprechenden das transportieren sollen, was die Kritisierenden verstehen wollen. Offen zur Schau getragener Judenhass ist in Rap-Texten äußerst selten. Viel kritisiert und diskutiert wurde ein offen antijüdisches Statement des Top-10-Rappers Haftbefehl. In seinem Song »Mama, reich mir deine Hand« rappt der damals 16-jährige Frankfurter: »Ein Grund für die Bullen, du bist Moslem, du wirst observiert. Du nennst mich Terrorist, ich nenne dich Hurensohn. Gebe George Bush einen Kopfschuss und verflucht das Judentum. Habe euch durchschaut und sage das zu eurem Krieg. Ihr wollt nur Waffen verkaufen und die Taschen voll mit Kies.« Haftbefehl äußert eigene Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen als junger Muslim und bringt sie in einen Kontext mit der weltpolitischen Lage. Der US-Präsident Bush wird genauso als Unterdrücker wahrgenommen wie die Offenbacher Polizei und das Judentum etwa als Besatzungsmacht des Westjordanlandes und des Gazastreifens. Warum gerade den Juden diese besondere Macht zugeschrieben wird? Schließlich dürfte die reale Macht der hessischen Landesregierung in Offenbach durchaus greifbarer sein als die herbeifantasierten Machenschaften einer jüdischen Weltverschwörung. Jahre später distanzierte sich Haftbefehl in einem Interview von seinem Frühwerk und erklärte: »Ich war dumm. Heute halte ich jede Religion für gleichwertig und gut. Hauptsache, der Mensch glaubt an Gott. Ich bin unter Türken und Arabern aufgewachsen. Da werden Juden nicht gemocht. Es gibt ja auch keine dort. Ich will Ihnen verraten, wie ein 16-jähriger Offenbacher tickt. Für den ist alles, was mächtig ist und reich, aus seiner beschränkten Sicht jüdisch. Er hängt mit anderen 16-Jährigen rum, sie hassen alles, Deutsche sind für sie Kartoffeln, davon habe ich mich freigemacht.« Trotz allem kommen gerade diese Bilder in deutschen Rap-Texten immer wieder vor und haben viele Fans. Das liegt zum einen an der besonderen Beschaffenheit von Rap-Musik, in der es auch immer wieder darum geht, eine klare Trennlinie zwischen sich und einem imaginierten Gegner zu ziehen. Das Prinzip des Battle-Raps funktioniert eben auch außerhalb der reinen Battle-Rap-Arena und lebt davon, die Welt in Schwarz und Weiß darzustellen. Battle-Rap will ja überspitzen und dem Gegenüber verbale Schläge verpassen. Damit hat es sehr viel mit den Prinzipien medialer popkultureller Erzählungen gemein, die wie in Star Wars immer auch eine klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse liefern. Aber zugegebenermaßen eignen sich diese Prinzipien nicht unbedingt als Grundlage für einen differenzierten Diskurs über das Weltgeschehen. Zugleich hat sich das Weltbild der Protagonisten der deutschen Rap-Szene vor dem Hintergrund der Moral einer bürgerlichen Gesellschaft geformt, die Krisen und Katastrophen auf individuelles Fehlverhalten zurückführt. Wenn es beispielsweise weltweit zu einer Bankenkrise kommt, wird selten nach der Sinnhaftigkeit des ganzen Systems gefragt, sondern eher die exzessive Gier einzelner Banker an den Pranger gestellt. Wer dann seine weltpolitische Bildung aus den Zeitgeistfilmen auf YouTube bezieht, wo mit Mythen und Lügen einem Millionenpublikum die Welt fair oder erklärt wird, wird es nicht unbedingt fortschrittlicher. Eine weitere Rolle spielt der sekundäre Antisemitismus. Er wird als eine Art Schuldabwehr genutzt, bei der mit Blick auf den Holocaust eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben wird und Juden bezichtigt werden, zum Teil selbst schuld an ihrer Verfolgung gewesen zu sein oder diese inszeniert zu haben, um nun davon zu profitieren und die Deutschen am Gängelband zu führen. Zu diesem gehört die Vorstellung, dass es sich bei den Juden um eine Einheit, ein Kollektiv handle, welche ein gemeinsames Interesse verfolgt und mit einer ihr zugeschriebenen Macht Einfluss auf den öffentlichen Diskurs nimmt. Dies taucht zum Beispiel im Song Kontraband von Snagger und Fahrt auf. Dort wird kontra Bilderberger, Volksverräter, Hintermänner gewettert, sowie kontra Zins, kontra Schuld, kontra Geduld. Hinterhergereicht wird noch ein und ja, pro Todesstrafe für Kinderschänder. Der Widerspruch bleibt unaufgeklärt. Dass dies an eine Argumentation der NPD erinnert, aber ausgerechnet von einem Rapper kommt, der sich selbst wahrscheinlich als Antirassist versteht und die Nähe zur Nazi-Partei weit von sich weisen würde. Mit anderen Worten, so funktioniert Rap. Im Kampf gegen imaginäre Gegner gibt es keine Grautöne. Egal, ob im Battle-Rap oder auf dem politischen Schlachtfeld. Die Widersprüche dieser Welt tauchen, wen wundert es, im Rap in einer übersteigerten, karikierten und überspitzten Form wieder auf. Widersprüche, die in der comicartigen Schlagwortwelt des Rap dann auch nicht ausgehalten werden, sondern in Prä-, Post- und spätpubertären Ermächtigungsfantasien ausgelöscht und vernichtet werden müssen. In der Wissenschaft nennt man dieses Nicht-Aushalten von Widersprüchen Ambiguitätsintoleranz und man versteht darunter das Bedürfnis, auf widersprüchliche Wahrnehmungen, Komplexität und Mehrdeutigkeiten mit dem schnellen Rückgriff auf einseitige Schwarz-Weiß- bzw. gut-böse Schemata zu reagieren. Am prominentesten sind im deutschsprachigen Rap deshalb die Verschwörungstheorien mit antisemitischen Stereotypen. In einer Welt, die oft schwer durchschaubar erscheint, versprechen Verschwörungstheorien offenbar Halt, wobei dies kein Privileg der Rap-Zunft ist. Krisenzeiten gelten als Verschwörungszeiten und selbst in der Bundesrepublik ist das Bewusstsein dafür vorhanden, dass die globalen Erschütterungen näher kommen und mit ihnen die Angst. Dann kommen die einen auf die Idee, der Zustrom von Millionen von Flüchtlingen sei von den USA organisiert und diene einer großen Umvolkung, während andere meinen, dass ohnehin alles von einer Handvoll Dunkelmänner gesteuert sei. Widersprüche werden konsequent zum Ergebnis eines Fehlverhaltens einiger weniger umgedeutet, sodass die Welt wieder in Gut und Böse organisiert ist. Damit ist zu erklären, dass es in politisch angehauchten Rap-Songs vor Illuminaten, Rosenkreuzern und anderen Geheimgesellschaften nur so wimmelt. Der Topos der New World Order taucht immer wieder auf. Das Zinssystem wird als Grund dafür angesehen, warum es mit dem eigentlich für gut befundenen Kapitalismus nicht so richtig läuft. Und bis zur jüdischen Weltverschwörung ist es dann nicht mehr weit. Das macht der Rapper Favorite in seinem Song Sanduhr in Zusammenarbeit mit Kollega vor. Dort heißt es einmal: Ich leihe dir Geld, doch nie ohne einen jüdischen Zinssatz. Und an einer anderen Stelle: Yeah, Freispruch wie üblich. Ich kann hier halt machen, was ich will, dank meines jüdischen Anwalts. Teilweise reicht der Einfluss dieser angeblich weltumspannenden jüdischen bzw. zionistischen Lobby sogar bis ins Neuköllner Kioskgewerbe. Etwa bei Hassan K., der in seinem Song Juggernaut einen klassischen Gut-Böse-Gegensatz zwischen sich und einem verschlagenen Gegenüber aufmacht. Der Zionist bietet mir Whisky an. Ich sage, ich trinke nur Wasser. Er macht jährlich Urlaub in Thailand und ich gehe in die Heimat. Das Wort Zionist ist einer der angesprochenen Codes und in diesem Zusammenhang nur eine schlechte Tarnung für das, was eigentlich gemeint ist. Der Jude, der das Böse verkörpert und die Menschen zu unreinen Handlungen wie dem Trinken von Alkohol verführen möchte und selbst Sexurlaub in Thailand macht. Der Begriff Zionist wird im Rap immer häufiger als Chiffre für den Juden genommen, auch weil damit vordergründig eine Kritik an Israel verbunden wird. Und hier wird eine saubere Unterscheidung schwierig. Israel-bezogene Kritik wird dann als antisemitisch bezeichnet, wenn sie alle Jüdinnen und Juden weltweit für die israelische Politik verantwortlich macht, die israelische Politik an Maßstäben misst, die an kein anderes demokratisches Land gesetzt werden oder wenn dem Staat Israel aufgrund seiner jüdischen Selbstdefinition das Existenzrecht abgesprochen wird, heißt es bei der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Dieser sogenannte israelbezogene Antisemitismus wird deutschsprachigen Rappern am häufigsten vorgeworfen. Das ist jedoch nicht unbedingt immer gerechtfertigt. Dass Antizionismus, Palästina-Solidarität und Kritik an der israelischen Politik sehr oft als israelbezogener Antisemitismus eingestuft werden, ist für eine offene Diskussion äußerst hinderlich. Auf der einen Seite wird in der Öffentlichkeit immer wieder betont, dass nicht nur Personen mit Migrationshintergrund latent anfällig für antisemitisches Gedankengut sind. Auf der anderen Seite steht die durch Studien gefestigte These, dass Deutschland unter anderem ein sogenanntes importiertes Antisemitismusproblem hat. Eines lässt sich dabei immer wieder beobachten. Wenn sich Rapper mit ungelenken Anti-Imperialismus-Äußerungen und kritikloser Solidarität mit der palästinensischen Sache zu Wort melden, handeln sie sich schnell einen Antisemitismusvorwurf ein. Wenn Rapper zudem sich der deutschen Solidarität mit dem Staat Israel nicht anschließen wollen, handeln sie sich den Tadel ein, sie würden sich nicht richtig in die deutsche Wertegemeinschaft integrieren. So entsteht eine Zirkelargumentation, die sich immer wieder selbst befeuert und vor allem der Versicherung des eigenen Standpunktes dient. Dass auf der Seite der Beschuldigten die gleichen Fehler gemacht werden, macht es nicht besser. Der Einwand, deutschsprachiger Rapper mit der deutsch-jüdischen Geschichte nichts zu tun zu haben, wird mit einem Freifahrtschein für die Aussprache von Vorurteilen und Ressentiments verwechselt. Die beschwörende Rede von dunklen Hintermännern des Zinsgeldsystems, von Zionisten, die auch für die Bankenkrise, diverse Kriege und den Bau einer Sperranlage zwischen Israel und dem Westjordanland verantwortlich sind, die Behauptung, dass eine Kritik daran nicht möglich sei, lässt auch hier einen Zirkelschluss entstehen, der einem Teufelskreis nahe kommt. Diese verschiedenen Stränge zu entwirren, das eine vom anderen abzugrenzen und offen anzusprechen, wäre die Aufgabe von Medien, Politik und Bildungsinstitutionen. Hier wird in Deutschland aufgrund der speziellen Geschichte des Holocaust aber mit äußerster Vorsicht agiert. Entsprechend verquer und verklemmt wird Antisemitismus diskutiert. Missverständnisse, Unterstellungen und Vorverurteilungen eingeschlossen. Es wäre dringend notwendig, das zu ändern. Offensichtlich ist, dass ein offener Diskurs in Deutschland immer wieder in eine Sackgasse führt, weil er zwei Dinge unablässig miteinander verknüpft, die getrennt voneinander behandelt werden müssten. Antisemitismus an sich, also die Ausgrenzung, Stigmatisierung und Anfeindung von jüdischen Menschen auf der einen Seite und die deutsche Solidarität mit dem Staat Israel auf der anderen. Die Verquickung dieser beiden Themenfelder macht die Diskussion über Rap und Antisemitismus so verworren. So sehen sich deutschsprachige Rapper wie Massiv, dessen Großeltern aus Palästina vertrieben wurden, oder auch der palästinensischstämmige Rapper Ali Boumaier Antisemitismusvorwürfen ausgesetzt, weil sie sich in ihren Songs auch sentimental mit der Heimat ihrer Eltern und Großeltern auseinandersetzten und die Missstände der israelischen Politik für Palästinenser zur Sprache bringen. Zweifellos einseitig, aus Sicht der Betroffenen und Unterlegenen, ohne ausgewogene und differenzierte Betrachtungsweise, aber warum auch nicht? Schließlich handelt es sich bei Rap um Kunst, die radikal und parteiisch sein darf. Mit einiger Berechtigung kann gefragt werden, woher die zum Teil geradezu fetischhafte Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt im deutschsprachigen Rap herrührt. Es sei einmal dahingestellt, wie hoch der Anteil selbsterfahrenen Unrechts bei solchen Rap-Texten tatsächlich ist, ob es sich um ein Gefühl oder eine künstlerische Aneignung handelt oder ob die treuen Fans mit dem beliefert werden, was Trend ist. Das Urteil der deutschen medialen Öffentlichkeit fällt durchweg negativ aus. Dabei müsste meiner Meinung nach in Betracht gezogen werden, dass sich aus Sicht vieler junger Muslime in Deutschland ihre eigenen Erfahrungen und das Schicksal von Millionen von Muslimen im israelisch-palästinensischen Konflikt wie unter einem Brennglas konzentrieren. Etwa, dass ein Großteil der muslimischen Welt seit über zwei Jahrhunderten immer wieder Erfahrungen mit westlichem Imperialismus machen musste. Oder, dass Muslime in westlichen Ländern um Anerkennung ringen und häufig unter Generalverdacht stehen, alles Mögliche zu sein, nur keine guten Staatsbürger. Die eher verhaltene Kritik an der israelischen Siedlungs- und Besatzungspolitik von Seiten der Bundesregierung empfinden viele in der deutschen Rap-Szene als heuchlerisch und doppelmoralisch, wodurch sonst weltweit die Wahrung der Menschenrechte von ihr offen angemahnt wird, zumindest dann, wenn es ihrer Interessenlage entspricht. Diese Art empfundener Ungerechtigkeit, die damit einhergehenden Provokationen samt den berechenbaren Reaktionen der Öffentlichkeit machen es wohl so interessant, das Thema immer wieder aufs Neue in Rap-Texten zu verarbeiten. Das zeigt, dass wir in Deutschland nie darüber sprechen, was hier im Nahen Osten wirklich stattfindet, sondern immer nur über uns, sagt Zafrir Cohn, der Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv, in einem Interview aus dem Jahr 2017. Und weiter: Das ist alles so selbstzentriert und hat überhaupt nichts mit der Zukunft des Landes Israel zu tun, sondern nur damit, wie wir selbst mit der Nazi-Vergangenheit umgehen. Mit der Frage, wer sind wir? Das Problem ist aber zu groß, um sich nur mit sich selbst zu beschäftigen, weil Deutschland ja auch Einfluss auf diese Region hat. Was tun? Rapper machen sich ihre Gedanken ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie formulieren aus ihrer Sicht, was virulente Fragen der Gesellschaft sind. Rap funktioniert als ihr Verstärker und öffentliche Ausdrucksform. Dass damit ein Geschäft gemacht wird, ist unzweifelhaft. Aber warum kaufen so viele Leute Musik mit sexistischem Inhalt, mit Darstellungen von überkommenen Rollenbildern plus hier und da ein Antisemitismus inbegriffen? Vielleicht ist unsere Gesellschaft ja doch nicht so progressiv, wie wir uns das in unserer Medienbubble so vorstellen. Schaue ich mir zum Beispiel Kollega an, der in einem Buch seine Selbstoptimierung propagiert und mit seinen Verschwörungstheorien fast als Karikatur gelten könnte, so erkenne ich in ihm aber doch den Prototyp einer turbokapitalistischen Gesellschaft, die ganz auf den Erfolgswillen und die Selbstoptimierung des Einzelnen setzt und Krisen konsequent als moralisches Versagen deutet. So weit weg von der Gesellschaft ist so einer mit seinem Denken eben nicht. Zwar spielen Homophobie und Sexismus immer noch eine bedeutend größere Rolle in den Texten des deutschen Rap und sind auch gesamtgesellschaftlich die Problemfelder, die es zu bearbeiten gilt, aber nimmt man Rap als Spiegel von Debatten und Gedanken, die gesellschaftlich und besonders unter Jugendlichen verbreitet sind, so ist das Phänomen eben vorhanden. Das Beharren darauf, dass es sich bei antisemitischen Äußerungen und Übergriffen um einen besonderen Tabubruch handelt, der sich in Deutschland einfach nicht gehört, ist wenig zielführend. Solange der Eindruck vermittelt wird, dass es sich hier um eine außerordentliche Diskriminierung handelt, die aufgrund der außerordentlichen deutsch-jüdischen Geschichte auch exklusiv geahndet wird und andere Rassismuserfahrungen in diesem Land nicht dieselbe Anerkennung erfahren, solange werden sich Teile der Bevölkerung nicht angesprochen fühlen. Den Horror des Holocaust als Menschheitskatastrophe zu vermitteln, aus dem die gesamte Menschheit ihre Lehren zu ziehen hat, wäre die adäquate Antwort einer Gesellschaft, die sich ernsthaft mit Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung auseinandersetzt. An dieser Stelle müsste ein vollkommen neuer Denkansatz her, vor allem auch, wenn es tatsächlich darum geht, das Aufflackern eines neuen Antisemitismus im Keim zu ersticken und man es nicht nur bei staatstragenden Lippenbekenntnissen belassen will. Denn so sehr sich auch das offizielle Deutschland hinter den israelischen Staat und die jüdische Gemeinde stellt, so wenig sich auch die Lage der arabischen Welt im Allgemeinen und die Lage der Palästinenser im Speziellen unter den realen Machtbedingungen der Welt verändert, so bedrohlich ist auch die Situation für jüdische Menschen im Alltag. Denn betrachtet man Rap nicht nur als Spiegel der Gesellschaft, sondern auch als Möglichkeit, die eigene Lebenswelt und Erfahrung sichtbar zu machen, so bietet sich gerade hier und im Bildungsbereich die Chance für eine umfassende und ehrliche Diskussion. Diese gelingt allerdings nur dann, wenn man weniger den Tabubruch verurteilt, sondern endlich einmal auch nach dem Warum fragt und die Gründe dahinter erforscht. Dass auch hier einiges an falschem Denken zum Vorschein kommt, ist ohne Frage. Nur dann kann man auch anfangen, dieses aus der Welt zu räumen.
Neuer Antisemitismus, Befund, Analyse, Verstehen, Teil 5. Rap, ein Zerrbild der Gesellschaft, ein Essay von und mit Markus Steiger. Die Sendereihe wird am kommenden Sonntag abgeschlossen. Dann führen wir ein Gespräch mit der Publizistin Ingrid Brodnik über Antisemitismus im Netz. Die gesamte Sendereihe gibt es auch online bei deutschlandfunk.de, Essay und Diskurs.